dann ist, glaube ich, auch jedem klar, was User Experience ist und warum das wichtig ist. Also das Thema ist ja nicht nur ein Buzzword. Bei uns war es spannend, weil ja 3 von dem alten Gründerteam in den neuen auch schon mit dabei waren und dementsprechend die Rollen irgendwie klar waren. Also man konnte irgendwie echt steil starten. Also wir haben irgendwann mal die One-Head-Rule eingeführt, dass wir sagen, es gibt einfach Events, wo nur eine Person hin darf, weil wenn wir da zu dritt hingehen, dann haben wir zu viel Arbeitszeit irgendwie verbraucht. Wir lernen und lehren viel, also zu sagen, Praktikanten sollen bei uns sehr, sehr viel lernen und wir lernen von denen ja genauso. Also es ist immer schwierig, einem Praktikanten klarzumachen, dass ich jetzt auch noch nicht seit 10 Jahren Geschäftsführer bin. Das heißt, ich hätte auch gern Feedback von denen.
Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Unser heutiger Podcast-Gast ist Jonas Fuchs. Als Kind hat Jonas das Ziel, Landwirt zu werden. Sein Weg hat ihn letztendlich aber dann doch zum Informatikstudium am KIT und zur Gründung verschiedener Unternehmen geführt. Sein erstes Gründungsprojekt hatte allerdings mit Programmierung so rein gar nichts zu tun. Aktuell ist Jonas einer der Mitgründer des Startups UserTime Solutions GmbH. In der Technologiefabrik entwickelt er mit seinem Team Lösungen für User Experience Professionals und alle, die mit Nutzerfeedback arbeiten. Im Podcast gibt Jonas interessante Einblicke in das Thema UX und seine ganz persönliche Gründerstory. Außerdem erfahrt ihr, warum Jonas sich selbst als Knight of the Pareto bezeichnet und welche Rolle Teamkultur im Startup für ihn persönlich spielt. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen, Jonas, zum Tech & Founder Podcast. Hallo.
Hallo, schön, dass ich heute da sein darf und mit euch über spannende Themen reden.
Ihr bietet mit UserTimes eine Welt voller intuitiver, nahtloser, barrierefreier Benutzererfahrung. Das Thema UX, also User Experience, steht hierbei im Mittelpunkt. Und vielleicht für alle, wie mich zum Beispiel, die Laien auf diesem Gebiet sind, erklärst du vielleicht den Begriff UX nochmal kurz und wie genau du dazu gekommen bist zu dem Thema.
Genau, das Thema User Experience ist im Prinzip das Thema Nutzererfahrung. Also das kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie der Wortlaut ist. Das heißt, was für Erlebnisse, was für Emotionen habe ich, während ich ein Produkt verwende, als tatsächlich der Nutzer. Und das ist ein Thema, wo man einfach relativ auch vom Alltag her kennt, dass es einfach Produkte gibt, die machen Spaß, sie zu verwenden. Und es gibt Produkte, die machen keinen Spaß. Und dementsprechend ist da in vielen Fällen auch der Geschäftserfolg ziemlich nah dran. Und dementsprechend ist es ein sehr großes Thema für Unternehmen, das zu optimieren. Und wir unterstützen Unternehmen dabei, das eben ordentlich zu machen. Ich sage immer, es geht
eher
darum,
dass das Produkt auch Spaß macht quasi.
Genau, also es geht darum, das Produktteam dabei zu unterstützen. Ich sage immer, es ist so etwas Ähnliches wie das Elefantenhirn und die kluge Eule. Das heißt, man merkt sich alles, was man weiß über das Produkt und die Zielgruppe, damit man es eben besser machen kann, weil keiner schafft es, ein Produkt zu bauen, das von Anfang an intuitiv ist und Spaß macht. Und dementsprechend ist es halt wichtig, da aus dem zu lernen, was man in der Vergangenheit eben schon entdeckt hat. Und das ist eben genau das, wo wir ein Tool anbieten, das heißt Considerly, bei dem quasi genau dieses Wissen gespeichert wird, zugreifbar ist. Und dann dieses spannende Thema auch zu sagen, was weiß ich eigentlich schon oder was kann ich schon aus meinen Daten rausziehen, was ich vielleicht noch nicht weiß, aber entdecken kann. Also so ein bisschen Entdeckergeist wecken. Das ist eigentlich ganz spannend, ja.
Ist es auch die konkrete Problemstellung, mit denen eure Kunden quasi zu tun haben? Oder bei welchen Problemen könnt ihr da konkret helfen dann in diesem Punkt?
Genau, also wir haben quasi zwei Teile. Das eine ist die Software, da helfen wir eigentlich typisch bei dem Problem. Es fällt viel mehr Wissen an, als verarbeitet werden kann. Das heißt, man will eigentlich nicht, dass wertvolles Feedback verloren geht. Das ist dann eigentlich die typische Problemstellung an der Stelle. Und dieses Wissen auch zu verteilen. Also wenn eine Person was eine Erkenntnis hat über die Zielgruppe zum Beispiel, zu sagen, das wäre ganz cool, wenn das alle aus dem Produktteam kennen, aber vielleicht auch jemand aus dem Marketing, dass der quasi darauf reagieren kann. Das heißt, die Bandbreite ist da relativ groß. Und auf der anderen Seite machen wir auch klassische Dienstleistungen. Da ist es tatsächlich eher so diese Tests durchzuführen, also zu sagen, wie kann ich eigentlich ein Produkt testen mit einer Zielgruppe, um daraus möglichst viele Erfahrungen zu ziehen. Da machen wir ganz klassisch Studien.
Wie wichtig ist denn UX für Unternehmen im Mittelstand? Kann ich mir das so richtig vorstellen, dass da geguckt wird, ich habe ein bestimmtes Produkt und mein Kunde, der ist schon ganz aufgeregt, wenn er das auspacken darf und benutzen darf und sich da reinfuchsen darf, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt einfach nur zum Beispiel so Produkte von Apple im Kopf, wo dann jeder wie ein kleines Kind darauf wartet, sein neues iPhone auszupacken und sich darauf freut, das einzurichten. Also ist das so gedacht tatsächlich?
Ja, also genau. Es gibt das Thema Customer Experience, das ist nochmal ein bisschen weiter übergelagert, wo tatsächlich dieser komplette Prozess dazu gehört.
Da
gehört natürlich dazu,
ne?
Genau, und auch diese Apple-Konferenzen, auf denen das announced wird und das dann richtig Party ist. Also das heißt, da geht es nochmal einen Schritt weiter. Der Mittelstand muss natürlich mit ein bisschen anderen Argumenten eingefangen werden, weil da eben tatsächlich halt oft auch eine andere, bisher Wertewelt, sage ich mal, existiert, da ist es dann ganz oft eben hohe Supportkosten, also was ganz Klassisches. Oder braucht der Kunde immer Schulungen, dass ein Nutzer überhaupt das Produkt nutzen kann? Also das sind einfach Aspekte, die da wesentlich passender sind, sage ich mal. Also es ist schon eine Hürde für ein Unternehmen, von einem Mittelständler zum Beispiel ein Produkt zu kaufen, wenn er halt weiß, das kostet mich jedes Mal eine Schulung oder ich weiß, ich muss jeden Mitarbeiter da irgendwie nochmal anders einführen oder es ist nichts für junge Mitarbeiter oder es ist nichts für alte Mitarbeiter. Das heißt, das sind schon Aspekte, die auch einen Mittelständler adressiert. Aber wie gesagt, auf den Argumenten, die ich gerade hatte, viel mehr auf einer Kostenbasis als auf einer Emotionsbasis bisher. Ja.
Bisher, das ist ein gutes Stichwort. Was denkt ihr, in welche Zukunft, also was wird die Zukunft bringen? Wohin wird sich das weiterentwickelt bei den Mittelständlern?
Also spannend ist, glaube ich, zu sehen, wo das herkommt. Also die meisten, die das schon sehr lange machen, sind tatsächlich die Automobilhersteller, weil es bei denen natürlich viel um Emotionen geht in einem Fahrzeug. Und wenn man jetzt aber so, sage ich mal, im klassischen Mittelstand guckt, also es gibt mittlerweile tatsächlich auch das Thema User Experience bei Kettensägen bei der Firma Stihl zum Beispiel oder bei der Firma Wirth, wo es dann um Akkuschrauber geht, also in völlig anderen Bereichen, wo es natürlich trotzdem darum geht, eine tolle Erfahrung zu haben und gerade mit einem Gerät, das jemand den ganzen Tag als Handwerker zum Beispiel nutzt. Und da entwickelt sich es schon hin, aber das ist natürlich ein langer Weg.
Lass uns ein bisschen über deine Gründerstory sprechen. Ist das jetzt das erste Startup, das du gründest?
Nein, definitiv nicht. während im Studium habe ich ein Projekt angefangen. Ich sage mal Projekt, weil es damals in der Gründung schon ganz klar hieß, dass wir das irgendwann nicht mehr weitermachen werden. Wir haben dann auch verschiedene Szenarien gehabt, was wir daraus machen. Das Startup hieß Lehrwerk und wir haben technische Lehrmittel gemacht. Also ich sage immer so ein bisschen Lego-Technik für die Lehre, also wo es wirklich darum geht, den Leuten Wissen zu vermitteln und Verständnis zu vermitteln von Mechanik. Und genau, das war so das Erste. Wir haben dann aber auch eine UG gegründet und alles und Dinge verkauft. Also es war jetzt schon mehr als nur irgendwie ein studentisches Kleinding. Genau, und dann bin ich nach dem Studium in einem Startup eingestiegen, was eine typische Ausgründung eigentlich war, eine Technologieausgründung, wo ich dann auch ziemlich schnell einer der Mitgründer geworden bin in der weiteren Phase. Genau, das mussten wir dann leider Ende 2017 beenden, trotz Kunden, trotz allen möglichen, wegen internen Schwierigkeiten. Genau, und haben dann aber als Team eigentlich fast komplett nochmal neu gegründet und da ist jetzt User Times draus geworden.
Das klingt spannend, also da waren mehrere Höhen und Tiefen wahrscheinlich in der Zeit mit dabei. Was waren die größten Herausforderungen dann, wo ihr jetzt User Times gegründet habt, für dich persönlich?
Gut, für uns persönlich war es natürlich in dem Sinne spannend zu sagen, wir starten jetzt in Vollzeit direkt los. Also wir haben das alte beendet und haben dann aber gesagt, das war es jetzt nicht, sondern wir starten neu. Hatten ein Team, die tatsächlich auch eine ziemlich hohe Loyalität hatten und da Bock hatten, auch wieder mit weiterzuspringen. Und die Herausforderung war ganz klar Kapital. Also zu sagen, ich habe jetzt eine Idee und ich habe ein Team und alle sind Vollzeit und jetzt geht's los, war schon auch schwierig, weil man eben noch keine Umsätze hat, noch keine Technologie, noch nichts. Und dann an der Stelle wirklich zu starten, das ist eine große Herausforderung. Zumal natürlich durch die alte Gründung schon die ein oder andere Förderung abgegriffen war und dementsprechend jetzt nicht kurzfristig helfen konnte.
Das heißt, es klingt schon nach einem anfänglich harten Weg. Warum bist du den Weg gegangen und hast nicht gesagt, ich werde jetzt einfach einen Job in einem großen Konzern annehmen? Ich übertreibe jetzt mal, mir es da gemütlich machen und muss mich nicht um solche Sachen wie Kapital kümmern.
Ich glaube, einer der spannenden Punkte bei dem Neustart war, dass ich, glaube ich, verstanden habe, warum es Seriengründer gibt. Also noch mehr verstanden habe, warum es mehr Seriengründer gibt. Weil ich habe was gelernt und ich habe bestimmte Muster im Markt erkannt und sage, okay, und jetzt kann ich mir quasi aus diesen Mustern irgendwie ein neues Startup entwerfen und sagen, da möchte ich jetzt starten. Das ist ja sehr wertvoll und macht unglaublich Spaß zu sagen, okay, irgendwie in dem letzten Startup hat mich das und das genervt. Also in diesem Startup zwischendrin, das hieß Isaac, da haben wir Eye-Tracking gemacht, was einfach eine Spezialtechnologie ist. Und wir haben immer gesagt, das ist für die Kunden, die die letzten 5% aus irgendwas rauskitzeln wollen. Das Problem ist, davon gibt es nicht so viele. Die ersten 90% aus irgendwas rauskitzeln wollen oder 80-20, die ersten 80%, von denen gibt es wesentlich mehr. Mhm. Und das war zum Beispiel was, wo wir ganz klar gesagt haben, da wollen wir eigentlich nicht nochmal jetzt in so einen krassen Nischenmarkt. Wir sind jetzt immer noch in einem Nischenmarkt, aber so. Und das sind so Dinge, wo man ganz schön das sieht. Und dann ist es schon so, dass das einfach sehr viel ja gegeben hat. Ich meine, wir haben eine unglaublich steile Lernkurve bis dahin und ab dem Zeitpunkt natürlich trotzdem weiterhin, dass dieser Neustart ja nicht bei Null anfangen ist. Also gerade bei uns war es spannend, weil ja 3 von dem alten Gründerteam in dem neuen auch schon mit dabei waren und dementsprechend die Rollen irgendwie klar waren. Also man konnte irgendwie echt steil starten, was ja Spaß gemacht hat.
Und das heißt, ihr habt alle so einen gewissen Erfahrungswert mitgebracht schon und wart schon ein eingespieltes Team?
Genau, also das auf jeden Fall. Also es war auch irgendwie klar, die Rollen. Wir hatten einen CTO, wer ist der CEO, wer kümmert sich um Finanzen und Kundenprojekte so. Das war eigentlich schon super klar. Deswegen ist es auch für ja, den weiteren Verlauf sehr einfach gewesen, dann die ersten Schritte zu gehen, ohne diese Sachen nochmal klären zu müssen. Ja.
Ich habe euch gestalkt natürlich vor der Sendung, war ich auf der Homepage und da stand, beziehungsweise ich zitiere dich einfach mal, was da so der Satz war, der dich so ein bisschen beschreiben sollte. I'm the Knight of Pareto in the constant battle between time and perfection. Für alle, die das Pareto-Prinzip nicht kennen, das besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwands erreicht werden können. Wird das Pareto-Prinzip von vielen Startups, also spielt das eine Rolle? Es ist ja eigentlich ein sehr interessanter Punkt, den du hier prominent auf der Homepage drauf hast.
Ja, wobei, also tatsächlich muss man an der Stelle aufpassen, das ist nicht aufs ganze Startup bezogen, sondern auf mich.
Auf dich, ja.
Und das ist natürlich schon der Fall. Also ich bin Geschäftsführer, ich mache auch den Vertrieb, ich mache auch sehr viel im Bereich Bewerbermanagement etc. Also es gibt einfach, ich sag mal, zu viele Aufgaben, als dass ich alle in Perfektion machen könnte. Wir haben aber definitiv auch Gründerpersonen, die sehr weit auf der Perfektionsseite sind, was auch gut ist. Das heißt, in dem Fall ist es, glaube ich, der gesunde Mix und auch meiner Person und meinem Naturell geschuldet, dass es an der Stelle ich da viel mit Pareto mache. Hilft aber natürlich auch viel zu schaffen tatsächlich. Und ja, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Pareto, aber irgendwie fail early, fail fast ist ja auch nichts anderes als vielleicht nicht den kompletten Weg gehen und was ausprobieren, bevor es ganz fertig ist. Und dementsprechend ist es schon nicht so fern und sollte jedes Startup in einer gewissen Form beinhalten. Gibt es auch ganz witzige Auswüchse davon, sage ich mal. Also wir haben irgendwann mal die One-Head-Rule eingeführt, dass wir sagen, es gibt einfach Events, wo nur eine Person hin darf, weil wenn wir da zu dritt hingehen, dann haben wir zu viel Arbeitszeit irgendwie, also verbraucht, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das heißt, da gibt es dann solche Sachen, ja.
Ja, klar. Also das ist wahrscheinlich auch was man an andere Startups weitertragen kann, dass man mit einem geringen Aufwand auch das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Gibt es irgendwie Tipps, die du an Startups in die Richtung weitergeben würdest, wo du sagst, hey, konkret haltet euch an solche Punkte und die helfen euch gerade in dieser Gründungszeit weiter?
Ja gut, also das eine ist tatsächlich, sich die Ressourcen immer wieder zu überlegen, was hat man eigentlich und wo steckt man es gerade rein. Ich glaube, dass da einfach eine sehr hohe Reflexion erwartet wird und dazu gehört einfach viel Kommunikation. Also ich kann nur sagen, sich irgendwie im Gründerteam viel auszutauschen, ist super wertvoll, auch über andere Themen, sowohl auf persönlicher Basis als auch eben auf der geschäftlichen. Und das ist was, wo wir schon sehr positive Erfahrungen mitgemacht haben. Und das uns eben auf allen Ebenen da ja, voranbringt, eben auch das Team, um Dinge zu vermeiden, die vielleicht zum Scheitern des vorigen Startups auch geführt haben. Das heißt, an der Stelle kann man da schon relativ viel einfach durch die persönliche Kommunikation machen und aber auch Austausch mit anderen, die auf einer ähnlichen Ebene sind. Also zu sagen, mit anderen Geschäftsführern sich austauschen, die eben auch gerade ein Startup gegründet haben und die vor ähnlichen Problemen in anderen Branchen stehen, und da kann man sehr, sehr viel voneinander lernen. Also dieses Reflektieren und Austauschen intern und mit extern ist super, super wichtig.
Und das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage in die Richtung, passt ganz gut dazu, weil ihr seid ja jetzt schon mehrere Leute im Team, und wie kommt ihr denn an eure Mitarbeiter ran? Also wie rekrutiert ihr diese und wie haltet ihr euer Team quasi zusammen? Also wie motiviert ihr euch? Weil ich denke, Startups können ja auch in gleicher Weise irgendwie, genau wie ich es vorhin gemeint habe, in großen Firmen ihre Mitarbeiter mit hohen Gehältern bezahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten. Aber ich habe das Gefühl, bei euch wollen die bleiben, auch die Mitarbeiter, die schon da sind.
Genau, ich hatte es vorher kurz erwähnt, dass bei dem vorigen Startup wir das erste Mal das so explizit gemerkt haben. Also als wir gesagt haben, wir beenden das und das irgendwie allen bekannt gegeben haben, ja, der Tenor und auch tatsächlich alle Wochen, wenn nicht Monate, wenn nicht sogar als erste Mitarbeiter quasi im Folgestartup eingestiegen sind. Das heißt, an der Stelle einfach eine sehr, sehr hohe Loyalität war und das gar nicht so, sag ich mal, im Vorhinein nicht klar und nicht geplant war, und in dem Fall uns aufgefallen ist, dass wir intuitiv als Gründerteam einfach eine sehr gute, ja, Kultur irgendwie aufgebaut haben. Und das heißt jetzt nicht irgendwie, ja, es gibt für jeden Obst und Spotify Premium, sondern es gibt tatsächlich eher auf der anderen Seite den Fall zu sagen, wir reden viel miteinander, wir schauen, dass es irgendwie Feedback gibt, wir schauen, dass wir die Hintergründe verstehen, auch die privaten Hintergründe, um da irgendwie reagieren zu können. Wir lernen und lehren viel, also zu sagen, Praktikanten sollen bei uns sehr, sehr viel lernen, und wir lernen von denen ja genauso. Also es ist immer schwierig, einem Praktikanten klarzumachen, dass ich jetzt auch noch nicht seit 10 Jahren Geschäftsführer bin. Das heißt, ich hätte auch gern Feedback von denen gern zu dem, wie meine Führung ist. Und das ist, glaube ich, was die Kulturfrage angeht, super spannend. Und zu der zweiten Frage ist es auch unser Schlüssel zu sagen, wie kommen wir denn eigentlich dann an Mitarbeiter? Und da zu sagen, wir haben einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die danach quasi in eine Festanstellung oder in eine Werkstudententätigkeit geht, das ist viel einfacher, so ein Commitment zu bringen, jemanden da fest einzustellen und auch dann ein ordentliches Gehalt zu zahlen, wenn er uns kennengelernt hat und wir ihn kennengelernt haben. Das heißt, dass an der Stelle da einfach eine sehr enge, ja, Beziehung und eine Loyalität da ist. Und das ist schon was, wo wir, ja, merken, dass wir das intuitiv ganz richtig gemacht haben und dass wir da einfach sehr weit kommen damit, ja.
Und ihr seid gegenseitig quasi so auf Augenhöhe.
Definitiv. Also das ist tatsächlich was, also gerade diese Einzelgespräche, wo es irgendwie ganz klar ist, ja, auch klassische Mitarbeitergespräche, wo ich sage, vor unserem Mitarbeitergespräch braucht keine Angst haben. Das ist irgendwie ganz witzig, weil das eine ganz andere Ebene ist und mittlerweile sogar sehr witzig. Wir haben sogar Bewerbungsgespräche, die, obwohl wir eine Absage erteilen, sich bedanken und überschwänglich quasi da sagen, dass es eine tolle Erfahrung war, allein dieses Bewerbungsgespräch oder diesen Prozess zu führen, ja.
Das Thema Nachhaltigkeit begleitet uns im Alltag irgendwie quasi ständig. Spielt das Thema ökonomische Nachhaltigkeit für euch im Unternehmen eine Rolle?
Ganz sicher. Also Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Aspekte und in dem Fall für uns natürlich als Startup sowieso spannend, ich sag mal, auch eine gewisse Kapitaleffizienz. Das wäre, sag ich mal, sehr plump ökonomisch zu sagen, wie langsam wachsen wir eigentlich oder wie schnell und wie ab was für Kriterien stellen wir jemanden ein? Was für Ausgaben tätigen wir, was machen wir eher über Arbeitszeit und was machen wir über Dienstleister? Das ist quasi so der eine Teil. Was sich aber zudem sehr stark jetzt rauskristallisiert, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch, ja, zum Thema Prozesse passt und dann auch relativ nah zum Thema unseres Produktes tatsächlich. Also zu merken, gerade wenn ich jetzt sage, was habe ich denn über die Zielgruppe schon gelernt, ist als Startup genauso wichtig wie für unsere Kunden, da möglichst wenig Wissen zu verlieren, damit man halt später alle Ressourcen, die man hat, in die richtigen Features stecken kann. Und das ist eine Nachhaltigkeit, ja, die wir gerade für uns nochmal entdecken als Begriff, die leider ein bisschen doppelt belegt ist, weil viele eben diesen ökologischen Begriff nur sehen. Aber wir merken da, dass auch auf Kundenseite das ein riesen Thema ist, zu merken. Also es geht ja oft um diese Purpose-Diskussion, aber unabhängig davon geht es ja erstmal darum, ist das, was ich an Arbeit schaffe, an Wert schaffe, eigentlich überhaupt langfristig wirksam. Und das ist natürlich für unsere Kunden total toll, wenn die Erkenntnisse ans Tageslicht fördern, die dann bei uns gespeichert werden, heißt das auch, dass die in Zukunft noch Wert haben und nicht in der PowerPoint oder in der PDF irgendwo auf dem Projektlaufwerk vergammeln. Also das sind halt zwei Paar Schuhe. Und deswegen ist das für uns ein sehr heißes Thema, ja.
Wäre das ein konkretes Beispiel? Also PowerPoint, PDF, gibt es da irgendwie Erfahrungswerte, wo ihr schon mit den Kunden gemacht habt, wo ihr sagt, irgendwie, dass du mir ein konkretes Beispiel lieferst?
Das ist ganz konkret. Also tatsächlich, sagen wir mal so, bisher ist ein Ablauf bei einem unserer Kunden, dass ein externer Dienstleister beauftragt wird, eine Studie über die Zielgruppe zu machen. Und die Erkenntnisse daraus, die sind dann relativ detailliert, die werden in einer Abschlusspräsentation präsentiert. Das heißt, da kommt eine PDF und ein PowerPoint raus und dazu gibt es alle Rohdaten als ZIP-Datei. Fertig. Und das landet dann im Prinzip, wie gesagt, in dem Projektlaufwerk, wird in diesem Moment verarbeitet, aber das war es dann auch. Das Problem ist, ein halbes Jahr später kann es sein, dass eine ähnliche Abteilung einen ähnlichen Auftrag hat oder eine Frage hat, die dort beantwortet wäre und da kann ich nicht drauf zugreifen. Und das ist eben was bei uns da eben abgelegt wird. Das heißt, da heißt es dann zum Beispiel, wir machen jetzt eine neue App, wir haben schon zwei Apps und dann kann ich sagen, hey, was habe ich denn alles über den Login schon gelernt? Und dann zu sagen, okay, ich greife jetzt auf eine Datenbank zu, sage, was sind alles positive Erfahrungen, die wir persönlich gemacht haben mit einem Login, was sind andere Best Practices, negative Erfahrungen und so kann ich quasi vom Konzept her schon was machen, was viel, viel besser passt, als wenn ich jetzt wirklich auf einem weißen Blatt Papier anfangen würde. Und wenn ich wirklich diese PDFs nur hätte, dann müsste sich da jemand manuell hinsetzen und die alle durchgehen. Und das ist keine Option, also sowohl, weil die Leute es zeitlich nicht machen werden, als auch, weil die meistens vergessen, als auch gar nicht zentral abgelegt ist.
Das sind alles spannende Entwicklungen quasi, die ihr die letzten Jahre beobachtet habt. Wo seht ihr euch denn in 5 Jahren zum Beispiel?
Ja, in 5 Jahren ist natürlich immer ein weiter Scope, sage ich mal. Das ist vor allem spannend, weil wir ja einfach eine Software sind, die eben wertvoller wird mit der Zeit. Also eine Wissensdatenbank wird einfach wertvoller, umso mehr ich reinstecke, umso mehr kann ich rausholen. Und dementsprechend sehen wir uns als ja, festes Element in diesen Produktteams, also wirklich als so wie ein Taskmanagement heute völlig selbstverständlich ist, wollen wir selbstverständlich das Knowledge Management für User Research sein.
Wenn du dich mal in deine Schülerzeit zurückversetzen würdest, welche Fächer würdest du dir denn heute wünschen, um jungen Menschen so dieses Gründerthema oder das Thema Selbstständigkeit so ein bisschen schmackhaft zu machen?
Ja, ich glaube, es geht viel um das Anwendungsbezogene. Also ich glaube, es gibt die eine oder andere wahrscheinlich verstreute AG, die sowas schon ein bisschen abbildet, aber es geht eben tatsächlich um das Reinbringen in den Schulalltag. Und da geht es vor allem um Dimensionen und Verständnis. Also eine Sache, die wir ganz am Anfang irgendwann mal gemerkt haben, und das war immer so ein geflügelter Satz, im B2B stellt man keine dreistelligen Rechnungen. Das ist einfach was, wo irgendwann wird der Aufwand zu groß, bei vielen Unternehmen eine Rechnung irgendwie unter 1.000 Euro zu verarbeiten. Also zumindest jetzt in den typischen Tätigkeiten, die wir machen. Und das ist einfach sowas, wo man, glaube ich, wenn man aus der Schule kommt, sehr blauäugig ist. Also was ist eine Stunde Arbeit eigentlich wert? Was sind irgendwelche Kosten, die eigentlich aufkommen? Also so Grundverständnis auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch, ich glaube, so ein bisschen Basispsychologie. Also dieses, was ist eigentlich ein Kunde und was will Marketing eigentlich? Wie funktioniert das? Also ein bisschen so Dynamik und Modelle verstehen. Und ich glaube, dass man das eben, also ich habe zwar das Wort Modell verwendet, aber wie ich mich damals mit Lehrwerk eben auch schon damit beschäftigt habe, wie kann ich denn ein Modell irgendwie anschaulich rüberbringen, so ist es hier, glaube ich, auch wichtig, dass es eher anwendungsbezogen ist. Also dass man sich mal anschaut, was denn die Firma Apple eigentlich so erfolgreich macht zum Beispiel und das irgendwie auseinandernimmt und da irgendwie klarer wird. Und ich glaube, wenn man das weit geht, dann gibt es auch einen schönen Ringschluss, dann ist, glaube ich, auch jedem klar, was User Experience ist und warum das wichtig ist. Also das Thema ist ja nicht nur ein Buzzword, also nutzerzentrierte Entwicklung war schon immer irgendwie da und es gab Produkte, die das geschafft haben und manche eben nicht. Und ich glaube, diese Sensibilisierung ist da ganz wichtig. Da geht es gar nicht nur um das Business, sondern eigentlich tatsächlich auch das Ganze zu verstehen, wenn man später eine Corporate-Laufbahn einschlägt, ist das auch nicht verkehrt.
Letzte Frage an dich, die passt jetzt schön im Anschluss an deine letzten Worte gerade. Welches Buch hat dich als Unternehmer besonders inspiriert und also könntest du dieses Buch jungen Startups vielleicht empfehlen?
Also wer mit mir schon mal und im Rahmen der Pioniergarage mache ich das sehr oft mit Startups reden, geredet hat, dem empfehle ich immer als sehr leichten Einstieg die 5 Dysfunctions of a Team. Das ist ein Buch, das sehr einfach geschrieben ist, ist auch als eher als Geschichte geschrieben, ist aber ein Fachbuch, was das Thema, wie funktioniert ein Team und wie funktioniert ein Team nicht, klar darstellt. Und das ist tatsächlich was, was ich einfach am eigenen Leibe erfahren habe, warum ich sage, dass dieses Buch so toll ist und es hat irgendwie 170 Seiten und ist wirklich schnell durchgegangen. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen als Start, um, sage ich mal, auch teamtechnisch ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen.
Vielen Dank, Jonas, dass du da warst heute.
Sehr, sehr gerne. Freut mich.
Mehr Infos zu Jonas und User Times gibt es wie immer in den Shownotes unserer heutigen Episode. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.